Sie machen nur das Nötigste und verquatschen den Tag, wenn keiner hinsieht. Sie machen Nickerchen auf der Toilette, berufen unnötige Meetings ein, werfen zum Schein eine komplizierte Folie an die Wand und ereifern sich dann über die Fußballergebnisse am Wochenende. Die Kollegen aus der Produktion sabotieren teure elektronische Bauteile, erhöhen den Ausschuss und verlangsamen die Produktion. Auch die Lieferfahrzeuge bekommen immer ausgerechnet dann technische Probleme, wenn zeitsensible Lieferungen anstehen. Wenn man genau hinsieht, dann kann man solche Vorgänge als Einzelfälle immer wieder mal beobachten. Doch wenn der Unmut in ein solches Ausmaß kippt, bekommt das Ganze durch ein kollektiv ausgeblendetes Unrechtsbewusstsein eine sehr schädliche Eigendynamik. Dem Unglücksraben von fast zufällig zum Company-Killer gewordenen Geschäftsführer und seiner Führungsmannschaft hätte man nur bessere Berater wünschen können. Dem Vorstand fallen die steigenden Kosten und die technische Pechsträhne zwar auf, er kann jedoch keinen Zusammenhang herstellen, da er das eigene Verhalten als sein gottgegebenes Recht ansieht und die Belegschaft für dumm hält. So kämpft die Firma gegen unsichtbare Schattenkriege aus Kostenexplosion, technischen Pannen und zunehmend schlechtem Image und hat den Kampf zum Redaktionsende noch nicht verloren. Brainstorming mit dem Buchhalter. Ein Company-Killer wird ab dem Moment gefährlich, wo er Macht über die Gedanken anderer Menschen gewinnt. Er wird gemeingefährlich ab dem Moment, wo er Macht über die Menschen selbst gewinnt. Ein Company-Killer lässt sich nicht führen. Er führt. Und deshalb hat er meistens Macht über andere Menschen. Auch ein guter Vorgesetzter hat Macht über Menschen. Er empfindet diesen Zustand jedoch nicht als Macht, sondern als eine Verpflichtung, eine Aufgabe.